SWR 1 Arbeitsplatz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich heiße Michael Herr. Und gleich geht's hier um eine Frau, die Traktoren zerlegen kann. Die gelernte Schlosserin Stefanie Barpert hat eine geistige Behinderung und arbeitet bei einem Obstbaubetrieb in Rheinhessen.
Das macht hier halt einfach Spaß, weil es was immer was Neues dazulernen. Ne? Auf jeden Fall wird es hier bleiben, weil es auch schön ist.
Wie es dazu kam und warum ihr Chef so große Stücke auf sie hält, das hören wir gleich. Und dann sprechen wir drüber, was eine neue Pilotstudie zur Vier-Tage-Woche bringen könnte. Und es geht um das Thema künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. Eine Arztpraxis bei Heidelberg hat eine KI im Einsatz, die das Team beim Telefonieren unterstützt. Das und mehr gleich hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Viel Spaß dabei. Nur noch 4 Tage pro Woche arbeiten, aber in der Zeit dasselbe leisten und auch das gleiche verdienen wie bisher, also an 5 Tagen. Ja, das Grundprinzip der 4-Tage-Woche, das klingt erstmal simpel. Und trotzdem bietet es aktuell Stoff für viele Diskussionen. Bei immer mehr Betrieben heißt es, machen wir schon so, klappt super. Andere Arbeitgeber, zum Beispiel in der Industrie, die sagen, absolutes No-Go geht bei uns auf gar keinen Fall. Um die Debatte weiter mit Fakten zu unterfüttern, startet in Deutschland bald ein Pilotprojekt. Im Ausland gab es solche Studien bereits. Seit dieser Woche können sich Unternehmen bewerben, die die 4-Tage-Woche ausprobieren wollen. Wissenschaftler der Uni Münster sollen die Erfahrungen dann auswerten. Guido Zander ist Personalberater und hat ein Buch zur 4-Tage-Woche geschrieben. Was halten Sie denn von diesem Praxistest?
Also den Praxistest an sich kann ich nur unterstützen. Je mehr Studien man hat und je mehr Ergebnisse, desto eher kann man sagen, dass es funktioniert. Ich würde mir halt jetzt in Deutschland wünschen, dass dann auch mal Branchen teilnehmen, wo es auch schwieriger umzusetzen ist, um das da mal zu überprüfen.
Aber ist das nicht eben gerade wirklich eine Gefahr bei solchen Studien? Also, dass sich dann nur Unternehmen melden in Branchen, bei denen das funktionieren kann, beziehungsweise wo vielleicht auch die Geschäftsleitung ohnehin aufgeschlossen ist zu diesen Modellen? Also, dass es dann sozusagen eine Verzerrung an sich gibt?
Also das ist definitiv so. Ne? Also in Island waren es ja zum Beispiel nur Behörden, die an diesen Studien teilgenommen haben. Und in UK waren es auch 61 Unternehmen und von denen waren gerade 4 aus der Produktion, die waren nicht mehrschichtig. Und ansonsten war es halt ja auch Behörden, Marketingagenturen, NGOs, Kulturbetriebe und so weiter. Und das ist halt nicht zu vergleichen mit einem Industriebetrieb oder einem Krankenhaus.
Jetzt leiden ja viele Unternehmen schon heute unter Fachkräftemangel. Es fehlen zum Beispiel Lokführer, Busfahrer oder Pflegekräfte. Und die können eben ihre Arbeit einfach nicht in 4 Tage packen, die sie sonst an 5 Tagen erledigen. Da hilft dann eben auch keine Prozessoptimierung. Würde denn Ihrer Meinung nach eine 4-Tage-Woche die Probleme in solchen Mangelberufen noch weiter verschärfen?
Ja, vermutlich schon. Also in dem Moment, wo es mir nicht gelingt, sage ich mal, durch eine steigende Produktivität die geringere Kapazität auszugleichen, brauche ich natürlich mehr Leute. Ne? Und genau das hat zum Beispiel auch in Island, hat ein Krankenhaus an dieser Studie teilgenommen und das Ergebnis war, dass sie dann mehr Leute einstellen mussten. Ja, also da konnte es eben nicht ausgeglichen werden. Und insofern ist da definitiv ein Risiko da, dass das auf gesellschaftlicher Ebene den Fachkräftemangel eher noch verschärft, ja.
Was sind denn aus Ihrer Perspektive die Voraussetzungen, dass man durch steigende Produktivität diese Minderarbeit, weniger Arbeit ausgleichen kann?
Ja, das eine ist, also zum Beispiel viele Handwerksbetriebe haben das ja gemacht, die haben einfach eine vorhandene Wochenarbeitszeit auf 4 Tage verteilt. Ne? Also ich kann jetzt dann eben, ich fahre nur noch 4-mal zum Kunden, dafür bin ich länger da vor Ort an der Baustelle, spare mir eine Anfahrt und dann kann das natürlich funktionieren, ne? Oder generell in den ganzen White-Color-Bereichen. Ich habe ausufernde Meeting-Kulturen, sehr viel Zeit in der Kaffeeküche. Ne? Dann, wenn ich sowas reduziere, kann ich das vielleicht schaffen. Im Industriebetrieb ist es halt einfach so, nur weil ich 4 Tage die Woche arbeite statt 5, ist es ja nicht so, dass die Maschinen dadurch schneller laufen. Ne? Insofern habe ich da keine höhere Produktivität durch die 4-Tage-Woche.
Und besteht denn die Gefahr, dass eben genau solche Berufe dann in Zukunft unattraktiver werden, weil da die 4-Tage-Woche eben nicht möglich ist und dann die noch zusätzlich Konkurrenz bekommen zu Branchen, wo es eben machbar ist?
Das ist tatsächlich eine große Sorge, die ich habe, dass es eben in den Bereichen, wo sowieso schon mit Homeoffice gearbeitet wird, jetzt auch noch über die 4-Tage-Woche geredet wird. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auch unterhalten, wie Produktivitätsgewinne insgesamt auf die einzelnen Stakeholder verteilt werden. Also wenn ich zum Beispiel in der Administration eine 4-Tage-Woche hinkriege, ob ich nicht die Effizienz gewinne, die ich da habe, eher dafür nutze, vielleicht in der Produktion noch zusätzlich Personal einzustellen, ja, und nicht wieder nur in die gleichen, ja, Arbeitnehmer investieren, die sowieso schon in den letzten Jahren durch diese New Work-Bewegung profitiert haben.
Also das wäre dann so eine Art Umschichtung sozusagen der Benefits, die man hat innerhalb von einem Unternehmen, innerhalb von einem Betrieb in andere Bereiche. Aber das heißt im Umkehrschluss, also ein Patentrezept ist die 4-Tage-Woche für Sie auf keinen Fall.
Nee, und es gibt definitiv auch andere Alternativen. Also zum Beispiel die UK-Studie hat im Ergebnis eine 4,5-Tage-Woche ergeben. Im Island wurde die Arbeitszeit von 40 auf 36 Stunden reduziert. Am Ende waren das auch 4,5 Tage. Das heißt, die ganzen positiven Effekte, die mit der Studie kolportiert werden, sind eigentlich gar nicht eine reine 4-Tage-Woche. Und ich könnte mir vorstellen, mit einer 4,5-Tage-Woche können auch Betriebe viel besser umgehen. In auftragsstarken Zeiten habe ich halt dann vielleicht meine 5 Tage, die ich arbeite, ne? In anderen dann nur 4 Tage und insgesamt habe ich dann halt irgendwie im Schnitt 4,5 Tage. Und da sind auch tatsächlich Produktivitätsgewinne, ne? Schichtplanung mit sehr hohen Krankenständen bei 40 Stunden könnten vielleicht die Krankenstände gesenkt werden, wenn ich nur noch 36 Stunden habe und so weiter. Also das heißt, wenn man das flexibel spielt, ne? Eine 4,x-Tage-Woche, sagen wir mal, je nach Ausgangssituation, ist, glaube ich, durchaus denkbar, aber die reine 4-Tage-Woche halte ich tatsächlich in vielen Branchen für sehr schwierig.
Sie haben gesagt, aus dieser Studie aus Großbritannien ging hervor, dass die Beschäftigten gesünder gewesen sind, wenn sie kürzer gearbeitet haben, die Krankenstände zurückgegangen sind. Gibt es noch andere Vorteile, die Sie sehen, die sich aus den schon existierenden Studien ableiten lassen, was eine Arbeitszeitverkürzung, ob jetzt 4,5 oder 4 Tage, bewirken kann?
Ja, also generell war die Mitarbeiterzufriedenheit natürlich höher. Man hat mehr Zeit gehabt, eben zum Beispiel auch unter der Woche schon was für den Haushalt zu machen oder man konnte Kinder besser in die Kita bringen und wegbringen, ne? Das ist aber mehr ein Ergebnis einer Flexibilisierung und weniger einer starren 4-Tage-Woche. Und das sind definitiv Effekte, die durch diese Studien schon nachgewiesen werden.
Wenn Sie jetzt mal sozusagen ein Fazit zum Start dieser neuen größeren Studie, dieses Pilotprojekts in Deutschland ziehen wollen, welche neuen Erkenntnisse erhoffen Sie sich denn dadurch?
Also ich fände es tatsächlich mal spannend, wenn tatsächlich mal mehr Krankenhäuser daran teilnehmen und auch mehr produzierende Unternehmen und das zumindest auch versuchen. Und dann halt zu sehen, unter welchen Bedingungen hat es vielleicht funktioniert, unter welchen aber auch nicht, um da nochmal klarer ein Fundament reinzukriegen und eben weg von diesen Pauschalforderungen zu gehen. Das ist eigentlich das Problem, ne? Also individuell 4-Tage-Woche-Lösungen erarbeiten und insofern dann da auch mal mehr Futter reinzukriegen, zu sagen, wo funktioniert es nicht, das würde ich mir dann von so einer Studie schon versprechen.
Das war die Einschätzung von Guido Zander, Personalberater und Buchautor, der sich von der neuen Studie Einblicke erhofft, in welchen Branchen die 4-Tage-Woche gut funktionieren kann. Integriert und selbstbestimmt, so soll das Leben von Menschen mit Behinderung eigentlich ablaufen. Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, ja, da funktioniert das mit der Inklusion allerdings weiter nur mit Abstrichen. Statt in einem regulären Betrieb arbeiten viele Menschen gerade mit einer geistigen Einschränkung, nämlich in Behindertenwerkstätten. Die Folge, sie verdienen weniger und stehen dann doch ein Stück weit am Rand der Arbeitswelt, statt mittendrin zu sein. Dabei sind Menschen mit Behinderung für viele Betriebe eine große Bereicherung. Stefanie Bappert zum Beispiel, die an 3 Tagen pro Woche bei einem Obstbauern in Rheinhessen arbeitet. Unser Reporter Stefan Eppmeier hat sie dort getroffen.
Arbeiten am Traktor auf einem Feld in Ingelheim in Rheinhessen. Stefanie Bappert und Obstbauer Markus Kirn bereiten ihn zum Säen von Salat vor. Vorher muss aber noch der Luftfilter gereinigt werden.
Nur das so. Ja, mal, was da rauskommt, der halbe Acker.
Ja.
Oh, bitte schön.
Danke.
Eine Staubwolke aus Erde bläst Stefanie ins Gesicht. Sie ist 39, hat ihre Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden, trägt ein schwarzes T-Shirt und eine kurze graue Arbeitshose. An 3 Tagen in der Woche arbeitet sie als Aushilfe im Obstbau von Markus Kirn.
Das macht hier halt einfach Spaß, weil ich was immer was Neues dazulernen. Ne? Auf jeden Fall will ich hier bleiben, weil es auch schön ist.
Sie beschneidet die Pflanzen, erntet Erdbeeren und Tomaten. Den Rest der Zeit arbeitet sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Denn die gelernte Schlosserin ist geistig behindert.
Also Schlosserin, da hatte ich Probleme gehabt mit meinem Kreuz und ich konnte sogar schweißen, ich konnte auch sogar löten.
Bei der Arbeit auf dem Obstbauernhof blüht sie richtig auf. Sie wollte raus aus der Werkstatt, mehr Abwechslung und verdient damit sogar noch etwas mehr Geld.
Meine Arbeit ist es immer gerne, Traktor auseinanderbauen und sauber machen und so. Und dann wieder zusammenbauen.
Stefanie ist für Obstbauer Markus Kirn aus Ingelheim eine echte Bereicherung. Der große, starke Mann mit Baseballkappe und einem freundlichen Lächeln nimmt sich viel Zeit und erklärt ihr in aller Ruhe ihre Aufgaben. Dafür braucht er viel Geduld, aber der Einsatz lohnt sich.
Ich bin mit wenig Erwartungen in das Abenteuer gegangen und sie überrascht uns jeden Tag. Vor allem mit der Pünktlichkeit. Das ist man mit den anderen Mitarbeitern nicht immer so gewohnt. Und vor allem, sie bringt sehr viel Freude in den Betrieb.
Dabei ist die Arbeit mit Stefanie auch für ihn immer wieder eine Herausforderung, auch persönlich.
Das trainiert auch mich, präzise Arbeitsanweisungen zu machen.
Doch Markus hat seine Entscheidung, mit Stefanie zu arbeiten, nie bereut. Mit ihrem Einsatz ist er so zufrieden, dass er sich eine langfristige Zusammenarbeit gut vorstellen kann.
Die letzten Jahre haben wir immer wieder unsere Lösungen in Polen und Rumänien gefunden, aber das wird auch immer weniger. Ich sehe hier halt für längerfristig eine Lösung, weil die Saisonkräfte kommen halt nur 3 Monate her und sie versteht halt gutes Deutsch.
Noch ist Stefanie nicht direkt auf dem Obsthof angestellt, sondern quasi von der Werkstatt an ihn ausgeliehen. Betriebsintegrierter Arbeitsplatz nennt sich das. Langfristig könnte sie direkt bei Markus Kirn angestellt werden. Nach den positiven Erfahrungen mit Stefanie denkt er schon darüber nach, auch anderen Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben.
Ob sie die Einzige bleibt, das glaube ich nicht. Aber wie wir auch schon bemerkt haben, man braucht halt gewisse Kapazitäten dafür. Das ist für mich ein Edelstein suchen. Wenn wir jetzt miteinander dran schleifen, dann kann da was Gutes draus werden.
Der Traktor ist startklar. Stefanie klettert zielstrebig auf den Fahrersitz. Aber selbstfahren bleibt ihr Traum, denn dafür fehlt ihr der Führerschein.
Ein Obstbaubetrieb in Ingelheim setzt auf Inklusion. Der Beitrag war das von Stefan Eppmeier. Ups, die CDU stellt einen neuen Imagefilm vor und das ganze Land greift sich an den Kopf. Denn statt des Reichstags in Berlin ist ein Bild des Präsidentenpalasts in Georgien hineingeschnitten worden. Am Ende verantwortlich für den Film CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Und dafür bekommt er von uns den ironischen Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Carsten Linnemann, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Wenn der Generalsekretär einer Partei seinen Job gut macht, dann ist der Zirkus in der Stadt. Es wird laut und bunt und alle reden drüber. Genau das haben Sie in dieser Woche geschafft. Neues Logo für die CDU mit schwarzen Buchstaben auf türkisfarbenem Hintergrund, der die Menschen bestimmt ganz verrückt macht, weil er so flott ist. Und dann dieser Imagefilm, so viel Symbolkraft. Erst Bilder der Politgiganten Konrad Adenauer und Helmut Kohl und dann geht es ziemlich direkt rüber zu einer Roboterhand. Tradition und Zukunft, die beiden Säulen, auf denen die große Volkspartei CDU ruht. Kurz nach der Roboterhand kommt er dann auch schon, der georgische Präsidentenpalast in Tiflis, wo eigentlich der Reichstag hin sollte. Wie konnte das passieren? Vermutlich haben die von der Agentur, die ihnen das Filmchen gebastelt haben, im Netz mit dem Stichwort Glaskuppel schnell nach einem Foto gesucht und weil die eh alle im Homeoffice sitzen, hatte keiner ein Bild vom echten Reichstag im Kopf. Der hat zwar eine andere Kuppelform und ein anderes Portal und überhaupt ist eigentlich alles anders, fiel halt niemandem auf. Ihnen auch nicht, aber Sie waren sicher mit der Auswahl des richtigen Türkis voll ausgelastet. Das kann natürlich passieren. Aber ist das wirklich so schlimm oder war es am Ende vielleicht sogar Absicht? Hat nicht kürzlich, lieber Carsten Linnemann, Ihr Parteichef Friedrich Merz auf dem Volksfest Gillermoos in Bayern gesagt, Kreuzberg ist nicht Deutschland und wenn der Berliner Stadtteil Kreuzberg nicht Deutschland ist, dann ist er vielleicht Georgien und dann passt es ja wieder. Und es wäre noch mehr drin gewesen, denn in dem Imagefilm ist nur ein kleiner Ausschnitt des georgischen Präsidentenpalastes zu sehen. Hätten sie die größere Ansicht gewählt, dann hätte man gesehen, dass der Prunkbau in Tiflis an einem ziemlich steilen Abhang steht. Damit hätten sie eindrucksvoll unterstreichen können, wohin die Ampel dieses Land geführt hat, zumindest aus Sicht ihres Parteivorsitzenden, an den Abgrund. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Genau, jetzt beantwortet hier wieder Martin Werle Ihre Fragen und wir starten mit Britta aus Kaisersesch im Landkreis Cochem-Zell. Ihr geht es gesundheitlich aktuell leider nicht so gut. Sie hat das Gefühl, sie steht kurz vor dem Burnout. Allerdings liebt sie ihren Job sehr und möchte auch ihr Team, wie sie schreibt, nicht hängen lassen. Zitat, eigentlich würde ich gerne mit meinem Chef sprechen und mit ihm irgendeine Lösung finden, um entlastet zu werden, bevor ich ausfalle. Nur, wie mache ich das? Zitat Ende. Ja, offen sagen, dass einem alles zu viel wird, das ist bestimmt nicht leicht. Hier kommt der Tipp dazu von unserem Karrierecoach Martin Werle.
Ja, offenbar sind Sie, liebe Britta, jemand, der sehr gewissenhaft ist. Denn Sie sagen ja, Sie wollen auf gar keinen Fall Ihr Team hängen lassen. Aber denken wir das Ganze einmal weiter. Wenn Sie tatsächlich einen Burnout bekommen, dann stehen die Kollegen alleine da und dann steht auch Ihr Chef alleine da. Und ich glaube, genau das ist jetzt Ihr Trumpf. Sie sollten gegenüber Ihrem Chef mit offenen Karten spielen. Sie sollten ihm sagen, dass Sie sehr, sehr gerne dieses Team unterstützen und dass Sie gerade jetzt spüren, dass Sie dafür Kräfte sammeln müssen, dass Sie sich am Rand Ihrer Kraft bewegen. Und dann machen Sie ihm doch mal Vorschläge, was er tun könnte, um Sie zu entlasten. Also vielleicht gibt's Aufgaben, die Sie abgeben könnten. Vielleicht müssten Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren. Vielleicht bräuchten Sie auch eine kleine Auszeit. Aber all das können Sie so verkaufen, dass Sie Kraft schöpfen für die nächste Aufgabe, um dem Team erhalten zu bleiben. Sprechen Sie so in aller Offenheit mit Ihrem Chef und ich bin sicher, Sie werden da eine gute Lösung finden.
Also mit offenen Karten spielen könnte sich lohnen, meint zumindest unser Karrierecoach. Weiter geht's mit einer Frage von Malte aus Neustadt. Der ist noch ziemlich frisch in seinem Unternehmen, einem Start-up für Umwelttechnik. Malte ist IT-Ingenieur. Nur leider ist er mit dem Job unzufrieden. Die Stimmung da ist schlecht, schreibt er, die Zuständigkeiten unklar. Und deshalb denkt er darüber nach, wieder zu kündigen. Nach der Probezeit von 6 Monaten, die steht nämlich in seinem Arbeitsvertrag drin. Jetzt ist er allerdings am Zweifeln, ob das in Anführungszeichen frühe Kündigen ein Dämpfer sein könnte für seine weitere Karriere. Zitat: Wäre die Kündigung nach der Probezeit schlecht für den Lebenslauf, soll ich besser noch ein halbes Jahr durchhalten, damit nicht der Eindruck entsteht, dass man mich nicht halten wollte? Zitat Ende.
Ich sage schon seit vielen Jahren, es geht beim Lebenslauf nicht in erster Linie darum, was andere im Lebenslauf sehen, sondern es geht um Ihr Leben, um Ihre Lebensqualität. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie fühlen sich unwohl in dieser Firma, die Stimmung ist schlecht, es geht Ihnen schlecht, wenn Sie dort arbeiten, dann bin ich absolut bei Ihnen. Dann sollten Sie einfach nach der Probezeit die Reißleine ziehen und dann sollten Sie die Zwischenzeit nutzen, um sich fortzubilden, um etwas für Ihre Qualifikation zu tun, während Sie sich bewerben. Ich höre heraus, dass Sie ein relativ junger Mensch sind und so viele junge Ingenieure gibt's in Deutschland gar nicht mehr. Das heißt, Sie sind gefragt, dieser Berufsstand, der ist begehrt und ich bin sehr sicher, wenn Sie ehrlich sind, wenn Sie direkt sind, dann kriegen Sie auch wieder einen guten Folgejob und dann vielleicht in der richtigen Firma, denn da müssen Sie auch die Augen aufhalten. Wenn man in der falschen Firma landet, dann liegt's ja nicht nur in der Firma, sondern dann hat man sich im Vorstellungsgespräch falsch entschieden. Also schauen Sie beim nächsten Mal noch etwas genauer hin und machen Sie es so, wie Sie es planen, nämlich ziehen Sie die Reißleine nach der Probezeit.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wie verändert KI unsere Arbeitswelt? Der Frage wollen wir hier in den kommenden Wochen immer mal wieder auf den Grund gehen. Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz, die können ja durchaus auch Ängste auslösen. Viele fragen sich, ob ihr Job nicht bald auch von der Maschine gemacht werden könnte. Dass KI aber auch für die Beschäftigten eine enorme Entlastung sein kann, die den Arbeitsalltag erleichtert, das hören wir gleich im ersten Teil unserer losen Serie. Alexander Winkler war für uns in einer Arztpraxis in der Kurpfalz, in der ein smarter Telefonassistent das Team unterstützt.
SWR 1 Arbeitsplatz Spezial.
Künstliche Intelligenz.
Montagvormittag im Hausarztzentrum Rauenberg südlich von Heidelberg. Das Wartezimmer ist zu etwa 2/3 gefüllt und trotzdem ist es überraschend ruhig in der Praxis. Was auffällt, im Gegensatz zu vielen anderen Praxen klingelt hier kein Telefon. Der Hauptgrund für die entspannte Praxisatmosphäre ist
Aaron, der wertvollste Mitarbeiter,
sagt Tanja Staub, Standortleiterin des Hausarztzentrums. Sie ist medizinische Fachangestellte und organisiert den Praxisalltag. Aaron ist ihr dabei eine große Hilfe. Aaron ist vor allem ein smarter Anrufbeantworter, der alle Anrufe von Patientinnen und Patienten entgegennimmt.
Herzlich willkommen in Ihrem Hausarztzentrum Rauenberg. Ich bin Aaron und helfe Ihnen gerne weiter. Bitte nennen Sie mir jetzt den Grund Ihres Anrufs. Sagen Sie Termin, Rezept, Überweisung oder Absage.
Doch Aaron ist mehr als einfach nur ein Anrufbeantworter. Er ist die Stimme der Verwaltungssoftware Praxis Concierge. Er erkennt die Anrufenden an der Telefonnummer und transkribiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ihre Wünsche und Probleme. Auf dem Bildschirm von Tanja Staub werden die verschiedenen Anliegen automatisch farbig markiert und sind so übersichtlicher und leichter zu erledigen. So kann sich Tanja Staub zum Beispiel zuerst auf die Rückrufe konzentrieren, bevor sie sich um Überweisungen und Rezepte kümmert.
Dann im besten Fall kann ich das Rezept direkt ausstellen und kann ihn per SMS oder per Mail informieren, dass das Rezept ausgestellt ist.
Und mit der Terminvergabe hat das Team auch nichts mehr zu tun.
Für die Buchung können Sie aus einem der folgenden Termine wählen. Für den 8. August um 8.30 Uhr wählen Sie bitte die 1. Vielen Dank.
Von der Entlastung des Praxispersonals profitiert auch die leitende Ärztin des Hausarztzentrums, Rita Bangert-Semp. Zwar kostet die intelligente Technik Geld, doch für sie überwiegen die Vorteile.
Vorher war es ja unablässig Geklingle und die Mitarbeiterinnen mussten gleichzeitig den Patienten am Ohr bespaßen und den Patienten, der vor ihnen steht, bespaßen und das wurde immer herausfordernder.
Sie denkt dabei langfristig. Medizinische Fachangestellte gehören zu den Berufen, in denen der Fachkräftemangel besonders spürbar ist.
Was machen wir? Wir machen das, was alle machen. Wir versuchen, berufsnahe Gruppen zu aktivieren. Wir wildern im Altenheim. Wir schauen, was im Krankenhaus nicht mehr dort eingebunden sein möchte. Dann haben wir auch fachfremde Gruppen.
Und die Situation dürfte sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern. Wenn die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, dann gibt es weniger Fachkräfte und gleichzeitig mit der alternden Gesellschaft mehr Arbeit. Denn mit zunehmendem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen krank werden. Um das zu bewältigen, können nur digitale Techniken wie künstliche Intelligenz helfen, glaubt Rita Bangert-Semp.
Es ist nicht nur eine Lösung, es ist die Lösung.
KI als Helfer für die Beschäftigten einer Arztpraxis. Alexander Winkler hat uns das Beispiel vorgestellt. Und wer noch mehr zum Thema KI in der Arbeitswelt hören möchte, dem empfehle ich seine Sendung SWR 2 Wissen mit künstlicher Intelligenz gegen den Fachkräftemangel. Den Link dazu gibt's in der Podcast-Beschreibung. Und das war ja auch schon wieder der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.